Ich freue mich, dass wir miteinander ins Markus-Evangelium starten können. Die Predigtreihe oder die Predigten stehen unter der Überschrift mit Jesus unterwegs, wie das der Jonas schon gesagt hat. Heute starten wir mit Markus 1, Vers 1. Warum eigentlich Jesus? Teil 1. Am nächsten Sonntag kommt der zweite Teil zu der Frage, warum eigentlich Jesus? Und am 31. Januar dann die Fortsetzung, ist Jesus zu anspruchsvoll? Das sind die nächsten beiden Gottesdienste, drei mit dem Gottesdienst heute. Mein Wunsch, mit uns das Markus-Evangelium zu lesen, hat was mit unserem Zukunftsbild als Gemeinde zu tun. Als Gemeinde haben wir gesagt, wir wollen, dass wenn Menschen in unsere Gemeinde kommen, dass sie merken, es geht um Jesus. Dass sie merken, hier wird über Jesus nachgedacht, hier wird von Jesus gehört, sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir haben deutlich gemacht, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne, dass Menschen merken, hey, wir haben Jesus lieb. Und diese Liebe zu Jesus, die drängt uns auch dazu, andere Menschen zu lieben. Weil Jesus Menschen liebt, lieben auch wir Menschen, und deswegen geht es um Beziehungen in unserer Gemeinde. Es geht um Familien. Und es geht darum, dass wir gemeinsam hören und handeln. Das ist uns wichtig als Gemeinde, dass wir sagen, unser Glaube an Jesus, der drückt sich aus in den Beziehungen, die wir leben, in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen. Der drückt sich aus in der Bedeutung und in der Art und Weise, wie wir mit Familien umgehen, wie wir auch als Gemeinde Familie miteinander umgehen. Und unser Glaube an Jesus, der prägt nicht nur unser Denken, unsere Meinung, sondern soll auch unser Handeln prägen. Und wir wollen gemeinsam immer wieder auf Gott hören, nicht nur das Leitungsteam, nicht nur ich als Pastor, sondern wir als Gemeinde wollen hören und handeln gemeinsam. Ja, wenn es um Jesus gehen soll in unserer Gemeinde, was liegt da näher, als dass wir in unseren Predigten uns mit Jesus beschäftigen, als dass wir uns aufmachen, mit Jesus unterwegs zu sein. Und das Markus-Evangelium eignet sich besonders dafür, weil im Markus-Evangelium immer wieder auch diese Frage auftaucht, wer ist eigentlich Jesus? Zu Kontroversen führt. Wir werden das dann noch merken. Und weil auch das Markus-Evangelium unter der Überschrift von Markus 1, Vers 1 steht, den wir dann gleich miteinander lesen. Mit Jesus unterwegs, das ist die Einladung für uns, unser Bild von Jesus neu prägen zu lassen. Deswegen habt ihr diesen Bilderrahmen bekommen. Ich denke, jeder von uns hat ein bestimmtes Bild von Jesus. Vielleicht fällt uns als erstes irgendeine Zeichnung ein, die wir als Kinder in der Kinderbibel gesehen haben. Vielleicht fallen uns bestimmte Worte ein. Ich finde es sehr interessant auch, was in unserer Gesellschaft über Jesus gedacht wird. Jeder in unserer Gesellschaft hat ein Bild von Jesus. Und ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, über Gott irgendwie kann man eigentlich noch reden. Aber wenn man über Jesus spricht, dann kann es schnell kontrovers werden. Zwar auch wohlwollend, aber auch kontrovers. Jesus, es gab mal eine Umfrage 2013 in Winterthur, da hatte jemand vom ERF, hat die Leute auf der Straße zu Weihnachten gefragt, wer ist denn eigentlich dieser Jesus? Man kann die auf YouTube anschauen und es ist sehr interessant, was die Leute sagen. Der eine sagt, ja, man weiß es nicht so genau, oder? Das ist so eine Alles-oder-Nichts-Antwort. Ganz viele beschreiben Jesus als einen Menschen, der etwas Gutes getan hat, der ein Vorbild ist, der ein idealer Mensch war. So sollten Menschen sein. So sollten Menschen sein. Jesus ist fast der Übermensch. Jesus wollte Menschen helfen, Gutes zu tun, nicht, und hat selbst nichts Falsches gemacht. Er war ein toller Mensch, er war mitfühlend. Was ist unser Bild von Jesus und stimmt es eigentlich mit dem überein? was das Neue Testament von Jesus sagt. Ich habe Halsschmerzen, deswegen habe ich einen Bonbon im Mund. Entschuldigung, wenn es euch stört. Wenn wir das Markus-Evangelium lesen, dann ist es die Einladung, uns ein Bild von Jesus zu machen. Aber kein Bild, das nur darin besteht, dass es ein leeres Blatt ist, auf das wir unsere Hoffnungen und Erwartungen und Vorstellungen zu projizieren. Sondern es ist die Herausforderung, uns ein Bild zu machen von dem, was Jesus wirklich gesagt und getan hat und was Jesus wirklich wollte. Mit Jesus unterwegs. Das ist eine sehr passende Überschrift über das Markus-Evangelium. Denn das Markus-Evangelium stammt, wie der Name sagt, aller Wahrscheinlichkeit nach von Markus. Und Markus war, das wissen wir aus der frühen Christenheit, das wissen wir aber auch aus dem Neuen Testament, ein enger Mitarbeiter von Petrus. Der Autor des Markus-Evangeliums, der wird in der frühen Christenheit generell als Markus bezeichnet. Und bis heute ist es eigentlich wenig umstritten, dass es Markus war. Wer war dieser Markus? Wir finden im Neuen Testament einen Markus, der immer wieder heraussticht. Der wird auch Johannes genannt. Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Apostelgeschichte 12 und 13 taucht er zum ersten Mal auf, als einer, der Paulus und Barnabas begleitet auf seiner Missionsreise. Und dann aber die beiden im Stich lässt. Paulus ist da nicht so ganz begeistert von den Qualitäten von Markus und bekommt da ein bisschen Zoff mit Barnabas. Und Barnabas lässt ihn dann, und Paulus trennen sich. Und Markus taucht dann eine Weile nicht mehr auf. Im Kolosserbrief lesen wir auf einmal, dass Paulus einen Mitarbeiter hat, der Markus heißt. Und wir lesen, dass dieser Markus der Cousin von Barnabas ist. Im ersten Petrusbrief steht ganz am Ende, dass der Markus bei ihm ist, beim Petrus, und dass es sogar sein Sohn ist. Und in einem der frühchristlichen Dokumente lesen wir, dass Markus der Übersetzer, der Dolmetscher von Petrus war. Und dass Menschen, die Petrus haben predigen hören, den Markus gebeten haben, aufzuschreiben, was Jesus gesagt hat. Und getan hat, was Petrus verkündigt hat. Und so wird Markus zum Autor eines Evangeliums, obwohl er selbst gar kein Augenzeuge Jesu war, aber er stützt sich auf die Predigten von Petrus. Und es wird betont, dass Markus auf der einen Seite sehr sorgfältig und wahrheitsgemäß das aufgeschrieben hat, was Petrus verkündigt hat. Und dass er auf der anderen Seite nicht so viel Wert auf einen geordneten Ablauf gelegt hat, sondern dass es ein bisschen auch unordentlich oder thematisch ist. Das heißt, sein Evangelium ist nicht so ganz chronologisch. Es ist ein bisschen, bevor wir uns weiter rein, noch zwei, drei Anmerkungen zum Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium wird weithin von ganz vielen Forschern eigentlich angenommen, dass es das erste Evangelium ist, überhaupt was geschrieben wurde. Es gibt ja Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Gibt zwei große Theorien, welches Evangelium das erste war. Entweder das Matthäus-Evangelium, das hat man lange in der Kirchengeschichte geglaubt, oder das Markus-Evangelium, das hat viel damit zu tun, dass es viele Übereinstimmungen zwischen Matthäus, Markus und Lukas gibt, die sogenannten synoptischen Evangelien. Wollte ich schon Englisch sprechen, Synoptic Gospels. Die synoptischen Evangelien, das heißt, man hat festgestellt, dass Matthäus und Lukas in der Ablauf der Geschichte sich im Wesentlichen an Markus orientieren, dass es zwar Abweichungen gibt, aber dass da, wo Matthäus und Lukas übereinstimmen, stimmen sie auch mit Markus überein. Allerdings gibt es dann auch Probleme, das muss uns nicht weiter vertiefen. Was mir wichtig ist, ist, dass wir verstehen, dass diese Bücher neu waren, dass es keine Kategorie war, die man damals kannte. Das ist nicht einfach nur eine Biografie von Jesus. Und sehr wahrscheinlich war Markus eben der Erste, der ungefähr 50 oder 60 nach Christus, auch da gibt's natürlich alle Meinungen von 40 bis 70 nach Christus, aber ich bin der Überzeugung, irgendwann in den 50er oder 60er Jahren wurde das Markus-Evangelium geschrieben. Wahrscheinlich hat dieser Markus das Evangelium in Rom geschrieben. Warum in Rom? Weil ganz viele Sachen, die ursprünglich jüdisch oder aramäisch sind, erklärt werden und dann auf Latein übersetzt werden. Sehr wahrscheinlich hat Markus in Rom gewirkt und aufgeschrieben, hat die Dinge für die Leute in Rom aufgeschrieben. Es passt auch dazu, dass jüdische Sitten erklärt werden, dass es eher für Heidenchristen ist. Und wir starten mal mit dem Markus-Evangelium heute einfach mit dem ersten Vers. Markus 1, Vers 1. Du kannst es ausblenden, die PowerPoint, es kommt nichts mehr. Das Markus 1, Vers 1 lesen wir: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Autor des Markus-Evangeliums beginnt dieses Markus-Evangelium nicht mit einer langen Kindheitsgeschichte. Es gibt keine Kindheitsgeschichte im Markus-Evangelium. Wir erfahren im Moment nichts über Eltern, über Krippe und Weihnachten, sondern er steigt ein mit einem klaren Bekenntnis. Er sagt: Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wenn wir das Stichwort Evangelium hören, heute, was kommt uns dann als erstes? Uns kommt, dass wir vier Evangelien haben, also vier Bücher, die wir als Evangelien bezeichnen. Und uns kommt vielleicht in den Sinn, dass wir das Evangelium weiterzugeben haben. Und dafür verwenden wir dann sehr gerne diese, wo ist das jetzt hin? Da. Zum Beispiel diese Hilfen. Das Evangelium ist, dass Gott dich liebt, dass du gesündigt hast, dass Jesus für dich gestorben ist und dass du dich für ihn entscheiden musst. Zur Zeit von Markus gab es noch kein Neues Testament, wie wir es vorliegen haben. Es gab wahrscheinlich schon Briefe von Paulus. Ist das nicht das erste Buch, was geschrieben wurde im Neuen Testament? Aber es gab nicht diese Buchgattung Evangelien, wie wir sie heute kennen. Sondern Markus hat es eigentlich damit geprägt, dass er seinem Evangelium, seinem Buch, das vorangestellt hat. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Was Markus damit meint, ist im Wesentlichen, dass die Botschaft dieses Buches Evangelium ist. Dass diese Botschaft, die da drin steht, gute Nachricht ist. Das Wort Evangelium, das kommt ja auch nicht aus dem luftleeren Raum bei Markus, sondern das wurde damals verwendet, und zwar nicht am Rande, sondern bei wichtigen Botschaften. Evangelium war, wenn einer aus dem Krieg zurückgekommen ist und gesagt hat: Wir haben gewonnen, wir sind Sieger. Evangelium war eine Siegesbotschaft. Evangelium, dieses griechische Wort, wurde verwendet, um Dinge über den Kaiser auszusagen. Wir kennen ja sicher den Augustus. Augustus war ja ein Name, den sich der Kaiser selber gegeben hat. Augustus hieß der Erhabene. Und Augustus hatte nicht nur einen Namen, der war ja Sohn, Adoptivsohn von Julius Caesar, also hat er sich auch Caesar genannt. Dann hat er sich Augustus genannt, der Erhabene. Dann hat er sich selbst den Titel gegeben, Sohn Gottes. Und das sind nur einige Titel, die er sich selber gegeben hat. Und immer, wenn es um diesen Kaiser ging, das war Evangelium. Man weiß zum Beispiel aus dem Jahr 9 vor Christus gibt es eine Botschaft im Raum Ephesus gefunden, dass da steht: Die Geburt dieses Gottes, also unseres Augustus, ist eigentlich ein Evangelium. Alles, was mit ihm zusammenhängt, seine Dekrete waren Evangelium. Seine Geburt, seine Thronbesteigung, seine Machtausweitung, das waren Evangelium. Und jetzt kommt Markus in diese Kultur hinein und sagt: Ich erzähle euch den Anfang des Evangeliums. Ich erzähle euch gute Nachrichten. Und Und dabei geht es eben gerade nicht um den Kaiser. Man hat dann übrigens, wenn so ein Evangelium verkündigt wurde, gleich den Göttern Opfer dargebracht. Auch dem Kaiser hat man ja Opfer dargebracht. Und es geht nicht um den Gott der damaligen Zeit, nicht um irgendeinen, der den Anspruch für sich selbst erhoben hat, Gott zu sein, sondern es geht um Jesus Christus. Es ist die gute Nachricht von Jesus Christus. Warum eigentlich Jesus? Warum folgen wir eigentlich Jesus nach? Weil wir das so gelernt haben, dass Jesus wichtig ist? Weil wir Mitglied in der Gemeinde sind? Einer der Gründe, Jesus nachzufolgen, mit Jesus unterwegs zu sein, ist, weil sein Leben und seine Botschaft gute Nachricht für uns ist. Und ich staune immer wieder, dass auch Menschen in unserer Zeit dieses Evangelium Jesus überhaupt nicht kennen. Kürzlich haben wir Nachbarn eingeladen. Wir haben am Dreikönigstag gesagt, sie sollen kommen, wir machen einen Dreikönigstrunk. Und es ist was passiert, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Eine Person bei diesem Fest hat gesagt, sie hätte mit dem Christentum nichts am Hut, warum das denn wichtig sei für uns. Sie hat irgendwie gemeint, der Dreikönigstag hätte für uns eine religiöse Bedeutung. Da bin ich ins Stottern gekommen, habe gesagt, das hat für uns überhaupt gar keine religiöse Bedeutung. Das ist eine schöne Gelegenheit, um zu feiern mit den Kindern und so. Aber merken wir, es gibt Menschen in unserer Gesellschaft, die wissen nichts über Jesus. Nichts über das Christentum. Nichts über das, was sein Leben und sein Sterben für uns bedeutet. Und es braucht Menschen wie wir, die in diese Gesellschaft gehen und die für ihr Leben beanspruchen, das, was Jesus ist und sagt und tut, ist gute Nachricht. Mich hat es traurig gemacht, dass ein Mann in dieser Umfrage vom ERF in Winterthur hat gesagt, ja, Jesus, das war ein strenger Mann, denn im Christentum hat man ja nichts zu lachen. Wie weit sind wir gekommen, dass diese Meinung über Jesus und unseren Glauben in unserer Gesellschaft ist, wo die Bibel überall vorhanden ist? Warum bin ich denn eigentlich mit Jesus unterwegs? Ja, weil das eine gute Nachricht ist. Markus lässt seinen Lesern und uns keinen großen Spielraum. Ihr habt hier einen Rahmen und ich würde diesen Markus 1, Vers 1 wie so ein Bilderrahmen um unser Jesusbild betrachten. Es geht um eine gute Nachricht. Es geht darum, dass Gott uns etwas zu sagen hat. Es geht um eine Botschaft, die es aufnehmen kann mit dem Kaiser. Und wir werden weiter das Markus-Evangelium lesen. Gerade nächsten Sonntag werden wir merken, wenn wir unter Evangelium nur diese vier Punkte verstehen, Gott liebt mich, ich bin Sünder, Jesus ist für mich gestorben, ich kann mich für ihn entscheiden, dann ist das viel zu wenig. Viel zu wenig. Es geht im Evangelium, sagt Markus uns, geht es um Jesus. Seine Person ist der rote Faden durch das Markus-Evangelium. Aber nicht nur seine Geschichte, sondern auch seine Bedeutung für uns. Das kommt nämlich in dem zweiten Ausdruck zur Geltung. Wir lesen in Markus 1, Vers 1. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Jesus ist nicht nur Hauptfigur eines Buches, was Evangelium heißt, sondern Jesus ist Inhalt des Evangeliums. Jesus ist selbst gute Nachricht, dass er in dieser Welt ist. Und nicht nur das, was Jesus ist, sondern auch das, wie Jesus selbst verkündigt hat. Einige Verse später, wir werden darüber am nächsten Sonntag nachdenken, heißt, dass Jesus gepredigt hat. Und zwar hat er, Markus 1, Vers 14 heißt, dass Jesus die Botschaft Gottes weitergegeben hat. Und seine Botschaft war, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft, dieses Evangelium. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Und wenn Markus Jesus als Christus bezeichnet, dann ist es für uns natürlich nicht sonderlich ungewöhnlich. Aber was Markus damit macht, ist ja, dass er sagt, Jesus ist der Messias. Denn Christus ist ja nur die griechische Übersetzung des hebräischen Messias-Begriffs. Und das heißt doch, dass zunächst einmal, dass Markus uns einlädt, nicht nur unser Wissen über Jesus zu vergrößern, sondern auch Jesus unseren Glauben zu schenken. Denn der Messias, das war ja jemand, mit dem man Hoffnungen verbunden hat, mit dem man Erwartungen verbunden hat. Damals haben die Leute gedacht, dieser Messias, der wird uns befreien, politisch befreien gegen die Römer. Und wir merken, dass dieses Thema Jesus ist der Messias, dass sich das durch das Markus-Evangelium zieht. Und in Markus 8 lesen wir dann, Markus 8, Vers 29, da fragt Jesus seine Jünger, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Der Messias ist der Gesalbte Gottes. Und dabei muss man sagen, ist das Bild von diesem Messias im Markus-Evangelium ganz besonders kein triumphales Bild, sondern es ist das Bild eines leidenden Messias. Eines Messias, der geschunden wird, der nicht verstanden wird, über den Leute, der getötet wird. Das Markus-Evangelium ist, sagt Martin Kähler einmal, eine Passionsgeschichte mit einer ausführlichen Einleitung. Es ist eine Passionsgeschichte mit einer ausführlichen Einleitung. Und im Markus-Evangelium taucht über 40 Mal das Wort sofort auf. Immer wieder heißt es sofort, es geht vorwärts, es bleibt nicht stehen, es ist nicht beschaulich, es wird kein wunderschönes Bild über den herrlichen Messias gezeichnet, sondern es werden die Handlungen Jesu gezeichnet. Das Markus-Evangelium zeigt uns einen Jesus, der im Gegensatz zu den anderen Evangelien wenig lange Predigten hält. Das Markus-Evangelium ist gekennzeichnet dafür, dass es einen handelnden Messias, einen, der Dämonen austreibt, einer, der heilt, einer, der streitet, auch einer, der lehrt. Aber die langen Redeblöcke, wie sie im Matthäus-Evangelium zum Beispiel gibt, die gibt es im Markus-Evangelium nicht. Zum Beispiel eine Bergpredigt gibt es im Markus-Evangelium nicht. Gibt es nur im Matthäus- und im Lukas-Evangelium. Und was Markus sagen möchte, ist, wenn er diese Botschaft, dass Jesus der Messias ist, als Überschrift über dieses Evangelium stellt, ist, dass Jesus der von den Juden erwartet wurde, tatsächlich gekommen ist und dass dieser Jesus es ist. Es ist ein Bekenntnis zu Jesus. Und es ist ein Bekenntnis dazu, dass es einen Messias nicht ohne Leiden gibt. Es ist ein Bekenntnis dazu, dass es keinen Jesus ohne das Kreuz gibt. Und wenn wir uns vielleicht das nochmal in Erinnerung rufen, was Menschen in unserer Zeit über Jesus denken, ein guter Mensch, vorbildlich, fehlerlos, ein Übermensch, der ideale Mensch, wo kommt da das Kreuz vor? Warum reden Menschen in unserer Gesellschaft nicht über das Kreuz, wenn sie von Jesus reden? Wenn doch dieses Kreuz so zentral ist für das Leben und die Botschaft von Jesus. Haben wir verstanden, warum Jesus ans Kreuz geht? Einer der Kernverse im Markus-Evangelium, den wir an Karfreitag miteinander bedenken werden, ist Markus 10, Vers 45. Markus 10, Vers 45 lesen wir, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Denn auch der Menschensohn, das ist die Art und Weise, wie Jesus sich immer wieder selbst bezeichnet, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist das Thema des Markus-Evangeliums. Jesus. Die Botschaft von Jesus ist gute Nachricht. Die Botschaft von Jesus, der Messias, der ans Kreuz geht und für uns stirbt, ist gute Nachricht. Gute Nachricht, die oft nicht verstanden wird, auch schon im Markus-Evangelium. Die besonders schwer von KP sind, die wenig kapieren, sind auf der einen Seite die Gegner Jesu und auf der anderen Seite die Jünger Jesu. Es gibt in der Diskussion, in der Forschung über das Markus-Evangelium, und mir ist es immer wieder wichtig, dass es Forschung gibt. Es gibt ja eine Forschung, die sich mit dem Grundtext befasst, also mit fragt, was war das ursprüngliche Markus-Evangelium, wie hat es ausgesehen? Und viele sagen, das ursprüngliche Markus-Evangelium, weil viele Handschriften da auch tatsächlich enden, endet in Markus 16, Vers 8. Das ist die gängige Meinung auch von evangelikalen Forschern. Das bedeutet nicht, dass das, was hinten dran kommt, nicht Gottes Worte ist. Aber die ersten Manuskripte, die enden einfach in Markus 16, Vers 8. Aber Markus 16, Vers 8, da steht, zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frau das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Mein Professor für Neues Testament in Tübingen, der hat, als er da, ich habe bei dem mal eine Vorlesung zum Markus-Evangelium besucht, hat er gesagt, die Leute damals haben schon nicht begriffen, warum Markus-Evangelium mit Vers 8 enden muss, und hat uns dann erklärt, warum es so sein muss natürlich. Er wusste das immer besser. Wir haben immer gesagt, bei allen Themen, er hat immer so eine Haltung gehabt, ich aber sage euch, oder alle anderen sagen das, ich aber sage euch. Aber ich finde es spannend, dass es in diesem Markus-Evangelium nicht nur Menschen gibt, die immer alles verstanden haben. Wer ist dieser Jesus? Es gibt im Markus-Evangelium ein Bekenntnis, was sich durchzieht. Ein Bekenntnis, was sich durchzieht. Das ist nicht das Messias-Bekenntnis, sondern das ist das, was in den letzten beiden Worten in Markus 1, Vers 1. In Markus 1, Vers 1 steht, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dem Sohn Gottes. Jesus ist der Sohn Gottes. Wenn wir bei dem Menschen Jesus stehen bleiben, dann fallen wir aus dem Rahmen. Das ist nicht der Rahmen, den Markus uns vorgibt. Das ist nicht der Rahmen, in dem Jesus gelebt hat. Jesus beansprucht von sich nicht, ein Mensch zu sein, der dann Gott wurde, sondern Markus beansprucht, dass Jesus Gott ist, der Sohn Gottes. Und dieses Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, findet sich immer wieder im Markus-Evangelium. Und das habe ich eigentlich geliebt im Studium, dass man mal das Markus-Evangelium wirklich als Buch gelesen hat. Der Markus wusste ja, was er da schreibt. Der hatte auch Ahnung vom Schreiben. Das war kein Tölpel. Das letzte Mal, dass dieses Bekenntnis, Jesus ist der Sohn Gottes, kommt, findet sich kurioserweise, oder? Die Frauen haben es nicht verstanden. Die Jünger sind alle weggelaufen. Aber unter dem Kreuz steht ein heidnischer Hauptmann. Und im Markus-Evangelium, Kapitel 15, Vers 39 steht, als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagt er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Da taucht dieses Bekenntnis wieder auf. Am Anfang sagt Markus, der Evangelist, uns, wenn du über Jesus nachdenkst, wenn es um Jesus geht, wenn du dich fragst, warum bin ich eigentlich mit Jesus unterwegs, dann musst du verstehen, die Botschaft von Jesus ist gute Nachricht. Der Mann Jesus ist ein von Gott Gesalbter. Er ist der Messias, der, auf dem die Hoffnung des Volks der Juden liegt, auch wenn er am Kreuz endet und wieder aufersteht, natürlich. Und dieser Jesus ist Gottes Sohn. Dieses Bekenntnis bringt er am Anfang, und ausgerechnet ein römischer Hauptmann, ein heidnischer, man sagt unter dem Kreuz, was andere nicht verstehen. Jesus ist Gottes Sohn. Das ist der Anspruch. Das ist der Rahmen. Jesus selbst sagt es auch von sich. Und er sagt es an ganz prominenter Stelle, denn vor dieser Stelle, Markus 15, Vers 39, gibt es ja das Verhör von Jesus durch den hohen Priester. Und wir lesen in Markus 14, Vers 61, dass Jesus schweigt und keine Antwort gab. Und da wendet sich der hohe Priester noch einmal an ihn und fragt, bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Ein Jude, ein hoher Priester, würde den Namen Gottes nicht in den Mund nehmen. Der umschreibt Gott immer. Mit dem Hochgelobten meint er Gott. Bist du der Messias, der Sohn Gottes? Beide Elemente aus Markus 1,1 tauchen auch hier auf. Und was sagt Jesus? Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Jesus sagt von sich, ich bin der von Gott in diese Welt gesandt wurde. Ich bin nicht nur Mensch, ich bin der Sohn Gottes. Er beansprucht für sich, Gott zu sein. Warum eigentlich Jesus? Einfach, weil es Tradition ist, weil es zu unserer Kultur gehört, weil wir im christlichen Abendland leben oder weil wir diesen Anspruch Jesu kennen, erkennen, anerkennen und vielleicht auch bekennen. Markus beginnt sein Evangelium mit einem klaren Bekenntnis. Er sagt, dem Jesus kannst du heute noch begegnen. Dieser Jesus ist der Sohn Gottes. Aber es ist nicht nur Jesus selbst, sondern es ist auch Gott, der das ausspricht über dem Leben von Jesus. In Markus 1, Vers 11 lesen wir, dass bei der Taufe Jesu eine Stimme aus dem Himmel kommt. Und diese Stimme aus dem Himmel sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Dieser Jesus ist Gottes Sohn. Und es ist nicht nur Gott selbst, nicht nur der Evangelist, nicht nur Jesus selbst, nicht nur der heidnische Hauptmann unter dem Kreuz, der dieses Bekenntnis ausspricht, sondern es sind auch die bösen Geister. Die unsichtbare Welt bezeugt es, obwohl Jesus das gar nicht will. In Markus 3, Vers 11 lesen wir, und wenn die von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen, du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entschiedenheit verbot ihnen Jesus bekannt zu machen, wer er war. Aber Markus 3, Vers 11 können wir nachlesen. Dort sagen böse Geister, du bist der Sohn Gottes. Mit Jesus unterwegs. Ich möchte uns einladen, herausfordern, an diesem Bekenntnis von Markus ein wenig unser Bekenntnis zu schärfen. Wenn dich jemand fragt, warum glaubst du eigentlich an Jesus? Warum bist du mit Jesus unterwegs? Was ist dann deine Antwort darauf? Warum ist dir Jesus wichtig? Was sind für Begriffe, die dir einfallen, wenn du über Jesus redest? Nimm doch mal diesen Bilderrahmen und schreib rein, wer Jesus für dich ist. Nimm diesen Bilderrahmen und schreib außen auf den Rand Evangelium, Jesus Christus, Jesus der Messias und Gottes Sohn. Vielleicht war heute Morgen nicht alles neu. Manches in den Evangelium wird für euch nicht neu sein. Aber die Herausforderung ist doch, dass wir nicht dabei stehen bleiben, anzuerkennen, dass Markus ein schönes Evangelium geschrieben hat. Dass es spannend ist, die Bibel zu lesen. Sondern selbst zu bekennen, warum bin ich mit Jesus unterwegs? Petrus hat es getan. Petrus war mit Jesus unterwegs. Und Markus berichtet uns, was Petrus über Jesus gesagt hat. Markus war mit Jesus unterwegs. Und Markus hat nicht gesagt, mach dir ein schönes Bild von Jesus, sondern mach dir ein wahres Bild von Jesus. Erkenne, wer er wirklich ist. Glaube an ihn. Und Markus legt den Fokus auf das Evangelium. Und deswegen ist das Markus-Evangelium immer auch eine Einladung, unsere eigenen Vorstellungen, unsere persönlichen Bilder von Jesus hinterfragen zu lassen und neu prägen zu lassen. Ich möchte uns einladen, mitzugehen. Mit durch dieses Markus-Evangelium, mit in diese Texte, in das Leben von Jesus. Ich möchte uns einladen, unser Bild von Jesus neu prägen zu lassen, aber auch unser Bekenntnis von Jesus zu formulieren. Wer ist Jesus für dich? Ist es der, an den deine Eltern geglaubt haben? Ist es der, von dem du gerne Lieder singst? Oder ist es der, dem du nachfolgst? Ist es der, den du in deiner Familie, in deiner Ehe, an deinem Arbeitsplatz, von dem du das sagen kannst, was Markus hier sagt? Wir haben die Möglichkeit, heute Morgen uns zu Jesus zu bekennen. Nicht neutral zu bleiben, sondern zu Jesus zu kommen. Wir werden gleich miteinander das Abendmahl feiern. Dieses Abendmahl geht zurück auf das, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert und getan hat. Und dieses Abendmahl ist eine Einladung, neu zu Jesus zu sagen: Du bist für mich der Messias. Du bist der, auf dem meine Hoffnungen ruhen. Du bist der, den ich bekenne. Du bist der, dem ich nachfolge. Und du bist auch für mich gestorben. Anzunehmen, dass Jesus gesagt hat: Ich gebe mein Lösegeld, mein Leben als Lösegeld für dich. Auszutauschen, was wir an Schuld haben, und Vergebung in Anspruch zu nehmen. Wenn wir heute vom Evangelium reden, dann reden wir immer auch von Jesus, von seinem Sterben und von seiner Auferstehung. Dann reden wir davon, dass er da ist. Und ich möchte gern die Einsetzungsworte lesen, die wir im 1. Korintherbrief lesen. Vers 11, da sagt Paulus: Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von diesem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: Dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe.